Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Pink Floyd, eine der prägendsten Bands der 1970er Jahre, hat den Rocksound neu definiert. Für sie war Musik nicht einfach eine Aneinanderreihung von Songs, sondern ein Gesamtkunstwerk, in dem Klang, Konzept und Bildsprache miteinander verwoben sind. Mit ihren psychedelischen Soundlandschaften, sozialer Kritik, technischen Experimenten und ihrer unverkennbaren ästhetischen Handschrift schufen Pink Floyd einen kulturellen Einfluss, der weit über die Musik hinausreicht. Hinein in Kunst, Kultur und Popgeschichte. Ihre Alben gelten bis heute als Maßstab dafür, wie mutig, konzeptuell und emotional Rockmusik tatsächlich sein kann. Der Song Wish You Were Here ist auf dem gleichnamigen Album aus dem Jahr 1975. Ein Werk, das sich weltweit über 20 Millionen Mal verkauft hat und somit zu den meistgehörten und meistverkauften Alben der Musikgeschichte zählt. Es ist ein Album voller Melancholie und Reflexion. Persönlich, politisch und atmosphärisch dicht. Wish You Were Here ist eine Hommage an Gründungsmitglied Syd Barrett, der sich aufgrund psychischer Probleme aus der Band zurückgezogen hatte. Der Titel Ich wünschte, du wärst hier lässt sich nun doppelt lesen, als Ausdruck des Verlusts eines früheren Freundes oder, wie Texter Roger Waters sagt, als Sehnsucht nach dem eigenen verloren gegangenen Selbst. Es geht um den Wunsch, wieder der Mensch zu sein, der man einmal war.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Walter Gröbchen ist Verleger, Autor und Kurator mit Schwerpunkt Populärkultur in Wien. Viele Jahre war er Redakteur, Beitragsgestalter und Moderator bei Ö3 und Ö1. Er führt seine eigene Musik- und Kommunikationsagentur Monkey. Er schreibt für diverse Printmedien, wie zum Beispiel für Die Zeit, die Financial Times oder den Rolling Stone. Und 2011 erhielt er den Dr. Karl Renner Publizistikpreis. Walter Gröbchen ist heute bei mir zu Gast, weil er Kenner und Pink Floyd Verteidiger ist. Ja, du wunderst dich jetzt vielleicht, Walter. Der Kollege von dir, der Gerhard Stöger, hat das gesagt. Bist du tatsächlich Verteidiger oder einfach nur Fan?
Ja, ich bin tatsächlich ein Verteidiger, wenn es denn Angriffe gibt. Ich meine, es war eine Zeit lang sehr in Mode, Pink Floyd als Rock-Dinosaurier der 70er zu denunzieren, muss man fast sagen. Ich verstehe das auch aus einem gewissen Antagonismus her, weil das waren natürlich die Punk- und New Wave-Leute, die sozusagen als nächste Generation kamen und ein Feindbild brauchten, und das war der Progressive Rock der 70er Jahre, der sich tatsächlich ein bisschen verstiegen hat, ja, also im Aufwand, in seinem Anspruch und auch in seiner artifiziellen Eitelkeit, muss man fast sagen. Pink Floyd würde ich da jetzt nicht unbedingt in dieselbe Liga wie Genesis oder Emerson, Lake & Palmer oder Yes oder was immer hinein tun, weil die Geschichte von Pink Floyd ein bisschen eine andere ist und zumindest die 70er Jahre für mich sehr produktiv und sehr am Punkt waren. Über Werke wie The Wall ab 1980 oder so kann man natürlich streiten.
Mhm. Ja, mir tut das selber fast ein bisschen weh, wenn die Leute sagen, ja, das sind die alten Kitschrocker und so. Eben aus dem besagten Grund, den du gesagt hast. Ich meine, Johnny Rotten von den Sex Pistols, der hatte sogar ein T-Shirt gehabt, wo drauf gestanden ist, I hate Pink Floyd. Also wenn ich das nur sehe, fühle ich mich fast schon selber irgendwie beleidigt dadurch. Aber wahrscheinlich hat das so sein müssen.
Es hat so sein müssen. Das ist der natürliche Lauf der Dinge, dass das, was heute angesagt ist, morgen als schief angesehen wird. Ja? Und es war auch notwendig. Also dieser Befreiungsschlag des Punk, diese auch technische Weiterentwicklung, ich sage jetzt nur Sequencer, Synthesizer und so weiter, der New Wave bis hin zu Techno und so weiter, das war notwendig und ist auch gut so. Und ich kann das ja auch, ich kann ja Ecstasy genauso hören wie Pink Floyd, ja, als ein Beispiel. Mhm. Aber da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ oder Traditionalist oder wie immer auch. Tatsächlich neige ich dazu, die Meisterwerke von Pink Floyd der 70er Jahre, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals und so weiter, nicht nur zu verteidigen, sondern wirklich auch sehr, sehr hoch nach wie vor einzuschätzen. Ja. Mhm. Und die reinen Zahlen sagen ja nicht alles. Ja. Also so und so viele Millionen verkauften Alben. Ich sage sogar eher, mich wundert, dass nicht mehr ist, ja, ja. Weil bei so und so vielen Milliarden Erdbevölkerung, also ich will gar nicht wissen, wie viele Files und wie viele Kassetten und wie viele CD-Raubkopien und so von diesem Werk gezogen wurden. Also insofern glaube ich, das haben schon Milliarden Menschen gehört. Ja. Mhm. Ob sie es dann immer gut gefunden haben, ist eine andere Sache, aber dieses Werk hallt nach wie vor nach.
Mhm. Ja, jetzt, das bringt mich jetzt zu einem Zitat von dir selbst, das ich jüngst gehört habe. Du bist ja also gerne auch in anderen Podcasts zu Gast, weil du ja oft und viel eingeladen wirst, weil du einfach was zu sagen hast. Ja,
danke.
Ein kleines Kompliment am Rande von mir. Also jüngst im Podcast Haubentaucher, das ist ein wunderschöner Interview-Podcast mit Gästen aus der Kunst- und Kulturszene. Und da hast du gesagt, Wish You Were Here ist ein ewiger alter Männerklassiker.
Ja.
Was heißt das jetzt?
Naja, ich meine, das ist ein bisschen auch ironisch gemeint, obwohl es natürlich zutrifft. Ja, ich bewege mich ab und zu auf Plattenbörsen oder hatte ja selbst auch ein Plattengeschäft. Und Pink Floyd ist so eine typische Band, die immer von so graumelierten Männern, die kaufen dann alle Bootlegs oder schon die 17. Ausgabe von Wish You Were Here, mhm, oder was immer auch. Also da transportiert man natürlich die eigene Jugend mit. Wish You Were Here wird ja jetzt dieser Tage im Dezember 50 Jahre alt. Es ist schon denkwürdig, ja, denn 50 Jahre sind 50 Jahre, es ist ein halbes, mhm, Jahrhundert und eigentlich ein ganzes Leben, wenn man so kulturell rezipientenmäßig betrachtet.
Mhm. Auch für die Band natürlich.
Natürlich, die werden inzwischen auch wirklich alt, ja, streiten immer noch. Da kann man ja dann drüber reden bei Wish You Were Here. Das war vielleicht das letzte Tondokument, wo sie wirklich noch an einem Strang gezogen haben. Aber auch da hat es schon richtig gekriselt und gebröselt in der Band. Und ja, es ist auch keine Frau in der Band. Also das, was heute sozusagen ein Muss ist, war damals mehr oder minder eine reine Männergeschichte, mit wenigen Ausnahmen.
Ja, aber dass du das als eben, weil du sagst, im Plattengeschäft kommen dann die graumelierten Männer, also die halt in der Jugend
die das gehört haben. Die kaufen immer Pink Floyd-Platten.
Ja, aber es gibt doch graumelierte Frauen, die das doch auch gehört haben. Weil es ist ja nicht nur eine Männermusik, ja? Also das wundert
das war
mich
ja,
eben.
Das war ja, ich muss das leider in der Drastik sagen, das war ja auch eine beliebte Vögelplatte. Ja. Ja. Also hat man ja aufgelegt, dann ist die ganze Plattenseite durchgelaufen.
Ja. Aber auch und dafür braucht es zwei, ne? Also ich meine, das haben
wir
die Frauen dann auch
schon
in Erinnerung.
Ja.
Üblicherweise schon. Ja, stimmt. Ich glaube, da gibt es sehr viele Anekdoten von vielen Fans, die dann erzählen, sie haben einen, weiß ich nicht, es gibt ja auch Plattenspieler, die so einen automatischen Wiederholungsknopf haben und dann hörst du halt die eine Seite.
Genau,
in
die sich ja gut dafür eignet, also Wish You Were Here, also Shine On You Crazy Diamond Part 1 bis 17, dazu irgendwie eine Lavalampe oder eine Kerze.
Eine Lavalampe, ich glaube Lavalampen hat es in den 70er Jahren noch nicht so gegeben, das kam dann erst später.
Ach so, na gut, dann hat man so Ölprojektionen gemacht, genau. Ich weiß es nicht. Ich war da ja eigentlich noch, ich will nicht sagen Kind, ich bin 1962 geboren, also ich war 13 und muss feststellen, dass die Musik, die man so zwischen 8 und 18 oder sagen wir 10 und 20 hört, wirklich enorm prägend ist. Mhm. Vielleicht, weil man Musik in diesem Alter intuitiv erfasst, emotional, und nicht intellektuell. Also man analysiert das nicht wahnsinnig. Man hat auch keine Theorie noch. Mhm. Man hat vielleicht im Musikunterricht was gehört über Mozart, aber die progressiven Musiklehrer von damals kamen dann aber auch schon mit Pink Floyd. Also ist interessant.
Ja. Also wir müssen unbedingt jetzt auch erklären, warum ich am Anfang in der Mitte des Songs, also ich habe nicht in der Mitte des Songs begonnen, aber ein wesentlicher Teil hat gefehlt, nämlich der Anfang.
Und wieso ist Gekurbel am...
Genau, der Anfang klingt ja wie ein Gekurbel am Radiogerät.
Genau.
Ja?
Was ja ein super Schmäh ist, um quasi einen Bruch, also als würde man daheim sitzen und am Radio weiter drehen, ja, und plötzlich hat man eine andere Station drin und eine andere Stimmung.
Mhm.
Und
eine andere Musik vor allem auch. Wir hören da kurz Tschaikowski und
genau,
jemanden sprechen.
Genau, genau. Mhm. Und das ist schon ein doppelter Boden. Ja? Also ich höre jemand anderem beim Hören zu.
Mhm.
Das ist schon sehr tricky.
Ja, hören wir uns mal an, bevor wir weiterreden, wie das klingt.
And neither would you, Derek, this star nonsense.
Yeah, yeah.
No, it isn't.
I'm sure of it.
Thank you.
Es ist lustig, ich fand das auch so faszinierend als Hörer, wie gesagt, jemandem, also quasi in eine andere Welt hineinsteigen zu können. Ich habe Jahre später eine ganze Radiosendung auf diesem Prinzip aufgebaut, eine Musicbox, die auch jemandem beim Hören zugehört hat. Und auch da konnte man solche Sprünge machen natürlich. Mhm. Ja. Das ist immer wieder ja ein Motiv, das taucht auf verschiedenen Platten auf, dieses so Radio-Intermezzi oder so Kurbeln am Weltempfänger oder was immer. Mhm. Also ich glaube, Pink Floyd waren wahrscheinlich nicht die Ersten und sicher nicht die Letzten, die das benutzt haben.
Die diese Idee auch verwendet haben, ja.
Und dann ist ja noch interessant, die Nummer kommt ja langsam. Am Anfang denkst du dir, da spielt jemand im Nebenzimmer und plötzlich sozusagen wandert das Mikrofon oder dein Ohr direkt vor den Sänger. Ja? Mhm, auch das ist eine Annäherung und ein akustischer Trick, um dich wirklich so reinzuholen und reinzuziehen.
Mhm. Es ist auch spannend, wie es gemischt ist, weil es ist natürlich im Stereoton einmal rechts, einmal links. Zuerst das Radio rechts, dann wie die Gitarre übernimmt links. Und eigentlich müsste man sich das wirklich mit Kopfhörern anhören, damit man das, damit man auch nichts verpasst an
Sound. Das gilt für Pink Floyd generell, weil da natürlich so viele, also ich sage jetzt mal vom Flugzeugabsturz auf Dark Side of the Moon, bis hin zu den Schweinen und Tieren, die auf Animals grunzen und quieken und kläffen und bellen. Das ist immer, also die Stereoanlage, irgendjemand hat mir mal gesagt, es gab keinen besseren Promoter für teure Stereoanlagen in den 70er und 80er Jahren als Pink Floyd.
Mhm, glaube ich sofort.
Es ist, lässt sich gut argumentieren, ja.
Ja, durch die verschiedenen Sounds. Die
ja, das Stereopanorama, das man ausgenutzt hat. Ich weiß nicht, ob es die Alben auch als Quadrophonie-Aufnahmen gab. Wahrscheinlich schon, weil das war natürlich in den 70ern. Ich habe es nie gehört auf Quadrophonie. Aber heute für Immersive Sound oder so ist das natürlich enorm geeignet. Es wird wahrscheinlich jetzt zum 50er-Jahr-Jubiläum auch wieder so eine opulente Box kommen. Mhm. Und da wird wahrscheinlich Steven Wilson oder wer immer einen 7.1 Immersive Mix von diesem Album vorlegen. Ich muss dazu sagen, ich höre es am liebsten so, wie ich es damals im Jugendzimmer gehört habe. Ja? Also auf einer relativ billigen Stereoanlage. Aber man hat in der Jugend natürlich ganz frische Ohren und es klingt alles wunderbar. Also ich brauche da nicht die 2000 Euro Kopfhörer oder sonst was.
Ja. Das stimmt. Aber es gibt ja am Anfang gibt's so einen Huster, man hört einen Mann husten und das ist der Gitarrist David Gilmour. Mhm. Und das ist so ein richtiger Raucherhusten. Und da gibt's die Geschichte, dass er sich das dann nachher im Studio angehört hat und so entsetzt war, wie dieser Huster klingt, dass er angeblich dann zum Rauchen aufgehört hat.
Ja,
ich weiß nicht, ob's stimmt.
Er lebt ja auch noch gut vor sich hin, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also dieser gesundheitsfördernde Aspekt von Wish You Were Here ist mir bis jetzt verborgen geblieben, aber super.
Wenn es stimmt, vielleicht werden andere auch animiert dazu.
Aber es wäre interessant, wenn du den Gerhard Stöger erwähnt hast, der wahrscheinlich dieses Album hasst. Für den ist das ein Inbegriff der 70er Jahre, der Rockträgheit, der übersteigenden Ansprüche. Ich würde ja gern da mal ein Streitgespräch mit ihm führen, weil vielleicht hat er inzwischen eine gewisse Altersmilde entwickelt und kann tatsächlich etwas damit anfangen. Weil diese Werke sind ja, auf eine gewisse Weise war das ja auch die New Wave des Prog-Rock. Mhm. Die Alben sind sehr, sehr düster, also schon Dark Side of the Moon war ja ein eher düsteres Werk. Wish You Were Here, diese Geschichte mit Syd Barrett und so weiter, das ist auch eine ganz eigene Geschichte.
Ja, die sollten
wir erzählen. Und Animals eigentlich mein Lieblingsalbum dieser Ära. Die überdimensionale Präsenz in den 70er und 80er Jahren von Pink Floyd und diese überdimensionale Bedeutung, die man der Band heute nach wie vor beimisst, hat natürlich auch mit den Rahmenumständen von damals zu tun. Tatsächlich Also ich erinnere mich ja selbst gut erstens an den Moment, wo ich das erste Mal diese Platte gehört habe. Ja. Das war im Chemiesaal des BRG 4 Waltergasse, nicht weit von hier, wo irgendjemand auf die Idee gekommen ist, zu einem relativ faden Chemielehrfilm Pink Floyd laut zu spielen. Und ich saß da und es war so ein bisschen wie im Audi Max, also so abgeschrägte, stufenförmige Sitzreihen. Und ich saß da und dachte, was zur Hölle ist das? Also das ist ja geniale Musik. Ja? Als, wann wird, 75 muss das gewesen sein. Also ich war 13 Jahre alt. Ja? Oder vielleicht war es auch 76 und ich war 14. Aber das ist so richtig eingefahren. Ja? Und ab der Sekunde kannte ich Pink Floyd und habe dann natürlich auch alles andere entdeckt. Und die Wirkung dieser Musik damals entstand natürlich auch aus dem Kontrast zu dem, was man sonst so gehört hat. Das waren Ö3-Charts. Ja? Mhm. Das war, weiß ich nicht, Gary Glitter oder keine Ahnung. Und das war schon sozusagen eine Kultur, ein Kulturflash. Ja? Mhm. Also offensichtlich muss es Millionen Menschen so gegangen sein. Mhm. Pink Floyd, die vorher ja eher so eine, wie soll ich das sagen, eine mehr oder minder obskure Psychedelik-Band war, die schon einen Namen hatte. Ja. Ich erinnere an diese eine Geschichte, wo zum Beispiel ein Vorgängeralbum, das schon in diese Richtung ging von Wish You Were Here, nämlich Atom Hurt Mother, aus dem Jahr 1970, auch in Österreich eine Aufführung fand, mit Friedrich Gulda und so weiter. Also die waren jetzt nicht mehr ganz unbekannt.
Das ist das Album aber man mit hatte, der Kuh. Mit
ja, ja, der Kuh drauf, das ja. Album mit der Kuh. Aber man hat die irgendwie in so eine obskuranten Kunstmusik, Progressive-Rock-Ecke gesteckt. Und spätestens mit Dark Side of the Moon gab es natürlich so einen richtigen Durchbruch. Ja? Mhm. Und dann waren Pink Floyd die Band der 70er Jahre. Bis hin zu The Wall, wo es dann wirklich abgebrochen ist. Mhm. Aber The Wall war auch noch groß. Ich habe noch bei der Matura über We Don't Need No Education quasi einen Aufsatz verfasst auf Englisch.
Mhm. Sehr, sehr passend und sehr zeitaktuell.
Ja, ja.
Ja, ich finde, man muss es schon im Kontext der Zeit auch sehen, weil wir reden hier von einer britischen weißen Mittelschichtband, die ihre Wurzeln aber trotzdem in der Musik von afroamerikanischen Künstlern aus den USA bezogen haben. Und das bringt uns dann auch zum Bandnamen, weil Pink Floyd setzt sich zusammen aus den schwarzen Bluesmusikern Pinckney Anderson und Floyd Council, also Pink Floyd. Und was ich so interessant finde an diesem Namen ist, dass für mich diese Band immer entpersonifiziert ist. Es ist halt Pink Floyd.
Nein, Wish You Were Here kam ja, das ist ein, ich kann mich noch erinnern, wie ich die Platte gekauft habe. Die kam ja erstens einmal in einer schwarzen Hülle, die man, so einem Plastik, das man aufschneiden musste. Drinnen war dieses sehr rätselhafte Cover ohne Bandnamen, ohne irgendwas mit dem brennenden Mann.
Ja, da kommen wir noch zu sprechen.
Der Stuntman ist jetzt übrigens gerade gestorben, glaube ich. Ja.
Der Ronnie Rundle.
Und drinnen war auch ein Poster. Mhm. Und dieses Poster, wenn ich mich recht erinnere, oder waren zwei Poster drinnen, irgendwas mit blauen Pyramiden, habe ich längst verloren natürlich, diese Poster. Und auch die Band, diese vier Menschen, also Roger Waters, David Gilmour, Rick Wright und Nick Mason. Und die waren schon namentlich bekannt. Vor allem, sage ich jetzt mal, Roger Waters, der ja konzeptuell das alles sich ausgedacht hat.
Das war der Boss.
David Gilmour, der geniale Gitarrist. Ja,
der nach dem Sid gekommen ist.
Ja, Rick Wright, der leider früh gestorben ist. Also nicht in den 70er Jahren, aber dann, glaube ich, in den Nullerjahren, weiß ich jetzt nicht auswendig. der wirklich an den Synthesizern und sozusagen an den Tasten sehr, sehr, sehr zur Musik von Pink Floyd beigetragen hat und ein bisschen der Ringo Starr von Pink Floyd, Nick Mason.
Ja, aber der Nick Mason ist als Drummer der Einzige, der wirklich auf allen Alben dabei ist. Auf allen.
Ja, der war ja immer auch das verbindende Mitglied. Also der hat das, glaube ich, so ein bisschen spöttisch, ironisch, freundlich immer gesehen. Hat sich wahrscheinlich oft gewundert über diverse Eskapaden von Roger Waters und Beleidigtheiten vom Rest. Und dann gab es ja auch eine Phase, wo Rick Wright aus der Band quasi ausgestoßen wurde und nur als Gastmusiker live teilnehmen. Also sehr verrückte Dinge. Man muss ja auch dazu sagen, also wenn man sich heute mit den Persönlichkeiten dieser Band beschäftigt, Roger Waters hat mehr als fragwürdige Seiten. Ja, also wir kennen den Israel-Hass, wir kennen diesen ganzen etwas verstiegenen Antikapitalismus, den er da versprüht. Man hat so oft das Gefühl, er ist ein böser alter Mann geworden. Mhm. David Gilmour ist, glaube ich, der singt nach wie vor in seiner Gitarrenwelt. Und Nick Mason habe ich erst im Vorjahr gesehen in Graz mit seinen Fictitious Sports Man, also mit seiner Hobbyband, sage ich jetzt mal. Das ist immer noch sehr spaßig. Aber alleine sich in die Psychologie dieser Band zu vertiefen, da könnte man Romane drüber schreiben und wahrscheinlich sind auch zig Bücher drüber geschrieben worden. Ich glaube, es gibt 200 Bücher über Pink Floyd.
Ja. Aber was auch, glaube ich, heraussticht, ist, dass es so wirklich so Drogenexzesse weiß ich nicht, im Gegensatz zu anderen Bands der damaligen Zeit hat es irgendwie nicht so wirklich gegeben. Die haben zwar miteinander gestritten, aber ich habe auch einen Bildband und man sieht da irgendwie nie Alkohol und Zigaretten irgendwie auf den Bildern, obwohl das so aus der Garderobe heraus und so. Also diesen Skandal haben sie nicht bedient, oder?
Da hast du recht. Also zum Beispiel Rick Wright erscheint mir auch im Nachhinein als unglaublich vernünftiger, ruhiger Mensch. David Gilmour schaut ein bisschen so in den 70er Jahren aus wie so der typische Hippie.
Yeah.
Roger Waters hat immer so ein bisschen verkniffen dreingeschaut. Aber du hast recht, es gibt also kaum irgendwelche Berichte oder auch nur Vermutungen in Richtung Drogen, Sex, Eskapaden, zertrümmerte Hotelzimmer etc. Das blieb dann doch eher Sid Vicious vorbehalten.
Ja, genau. Stimmt.
Das durchaus Berückende und auch Signifikante für das Album Wish You Were Here ist ja, dass die Musik so elegant dahingleitet. Ja? Also Shine On You Crazy Diamond mit seinen, ich weiß gar nicht, wie viele Parts es insgesamt sind, ich glaube 7 oder so, da kannst du immer wieder ein- und aussteigen. Ja? Du kannst... Das sind keine Songs im klassischen Sinn, das sind fließende Kompositionen, die sich ja auch historisch zusammengesetzt haben über verschiedene Teile, die dann quasi ineinander und aneinander gefügt wurden. Mhm. Ja. Also man kann da, das ist fließende Musik, wo man sich reinfallen lassen kann und man kann also auch ein- und aussteigen.
Es sind 9 Teile und ursprünglich 9. war geplant, alle Teile von dem Shine On You Crazy Diamond auf die A-Seite zu tun und auf die B-Seite die anderen Songs, so viele sind es ja nicht. Aber sie hatten dann die Idee, wahrscheinlich der Roger Waters, weiß ich jetzt nicht, dass sie das trennen, dass die ersten 1 bis 5 kommt auf die erste Seite und 6 bis 9 von Shine On You Crazy Diamond ganz zum Schluss. Und der Anfang ist ja... sehr speziell, weil man kann ja fast, also ich meine, die Wagner-Leute wissen, was das ist, ein Leitmotiv genau. Und das ist entstanden zufällig und das ist so, mich begeistert das immer wieder, egal wie oft ich das höre und in welchem Setting, ob ich da zu Hause sitze und die Platte habe oder unterwegs bin und die Kopfhörer im Ohr, wie sich diese Nummer entwickelt und dann diese vier berühmten Töne kommen und dann die ganze Band einsetzt und ich glaube erst nach 7 oder 8 Minuten kommt erst die Stimme, wenn du schon glaubst, es ist okay, es ist ein rein instrumentales Stück und dann geht's eigentlich. Also das ist meine Lieblingsnummer von dem Album. Der David Gilmour, ich kenne mich da nicht so gut aus und kann das auch nicht beurteilen, aber ich glaube, das ist ein wirklich guter Gitarrist. Ja. Und ich glaube, seine Soli, die Fans ja wirklich mitsingen können, mhm. Sind schon sehr High-End-Quality.
Auch durchs Weglassen. Das ist der David Gilmour ist kein Fiedler.
Nein, das ist so ein langsamer Gitarrist. Genau. Böse Zungen sagen, er ist sogar noch langsamer als Mark Knopfler. Habe ich auch wo aufgeschnappt.
Ja, aber die Kunst in der Musik liegt auch im Weglassen. Genau. Ja? Also die reinen Virtuosen, die unglaublich schnelle Läufe spielen, die haben mich selten beeindruckt. Mhm. Ja, das wird nach 2 Minuten, finde ich, relativ langweilig. Mhm. Während die und Mark Knopfler ist auch ein Beispiel dafür, die schaffen sozusagen die Gitarre singen zu lassen. Mhm. Das ist eine eigene Qualität.
Ja, und mir hat irgendwo habe ich aufgeschnappt, irgendwer hat es mir erzählt oder ich habe es so gelesen, dass der David Gilmour die erste Fender Stratocaster Gitarre besitzt mit der Seriennummer 0001. Und ich habe das halt nachrecherchiert, ob das stimmt, weil das wollte ich eben erzählen. Und es stimmt nicht, weil die erste Fender Stratocaster hat die Seriennummer 0100 und ist aus dem Jahr 1954. Und die Gitarre, die der David Gilmour hat, ist ein bisschen später entstanden.
Er hatte eine berühmte schwarze Stratocaster und wahrscheinlich hat er auch eine große Gitarrensammlung.
Er hat auch
einiges versteigert oder für humanitäre Zwecke sozusagen weggegeben. Ich habe mich immer gefragt, wie kann er diese Töne so lang halten, ja, dieses Sustain. Ja? Weil bei mir klang es immer nur so blink, 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 blink. Aber Wish You Were Here, die Nummer, kann ich nach wie vor auf der Wandergitarre spielen.
Na bitte, wunderbar. Hast alle Herzen schon auf deiner Seite, wenn du das machst.
Ich will das niemandem antun. Bei Pink Floyd-Alben gehört die Reihenfolge der Songs und die Anordnung auf den Seiten ist ganz, ganz wesentlich. Ja. Das muss sozusagen ein in sich stimmiges, faszinierendes Bild ergeben. Mhm. Ja. Und das war eine gute Idee, sozusagen nicht die eine Seite nur mit dem mit Shine On You Crazy Diamond zuzukleistern, sage ich jetzt mal, und die konventionelleren Songs auf die andere Seite zu geben, sondern es zu verschränken. Mhm. Ja? Und das trägt zum Hörerlebnis bei.
Ja, und das ist ja auch das, der Sinn eines Konzeptalbums.
Genau.
Ich meine, die waren nicht die Ersten, die das gemacht haben und auch nicht die Einzigen. Es gibt viele Konzeptalben von anderen Künstlern auch.
Aber das ist ja auch spannend, weil wie gesagt, diese Kompositionen sind im Laufe von Jahren, die wurden zum Teil schon Jahre davor entwickelt, live meist, und gespielt und hatten teilweise auch noch andere Namen. Und dann ist offensichtlich Roger Waters immer hergekommen und hat gesagt, das Leitmotiv, der rote Faden dieses Albums ist das und das. Mhm. Ja. Bei Wish You Were Here ist es ja einerseits das Erinnern an Syd Barrett. Du hast vorhin gesagt, Syd Barrett hat sich aus Pink Floyd zurückgezogen. Das stimmt ja,
das
so
stimmt
nicht.
Ja, das stimmt nicht ganz. Eigentlich haben sie
ihn eigentlich rausgehauen.
Ja, das stimmt.
Also sie haben, die Geschichte geht so, dass sie, Syd Barrett wurde immer sonderlicher. Er war ja auch krank. Ich glaube, das ging in Richtung Schizophrenie und auf jeden Fall psychische Probleme. Und wurde immer sonderlicher und wunderlicher auf der Bühne. Hat dann oft so gewirkt, als wäre er gar nicht mehr Teil der Band, sondern in einem eigenen Universum. Und irgendwann haben sie gesagt, das geht nicht mehr. So sehr wir den Genius von Syd Barrett schätzen, aber es lässt sich sozusagen nicht mehr vermitteln. Und dann haben sie seinen alten Freund David Gilmour in die Band geholt. Und ich glaube, innerhalb eines Monats haben sie dann plötzlich, bei einem Live-Gig haben sie ihn dann irgendwann nicht mehr abgeholt von daheim.
Mhm.
Also haben beschlossen, es geht in Zukunft ohne Syd Barrett. Ja, und Wish You Were Here ist sicher ein Teil der Verarbeitung des Abschieds von Syd Barrett.
Ja, und man darf nicht vergessen, der war Gründungsmitglied, der war von Anfang an dabei, hat
eben
den Namen, er
eigentlich
war der Kopf. Ja. Ja. Und wie sie Wish You Were Here aufgenommen haben, ist der zufällig ins Studio gekommen.
Ich glaube, er ist nicht zufällig ins Studio gekommen.
Ja, aber sie haben es nicht gewusst.
Sie haben es nicht gewusst, Mensch, plötzlich stand da ein dicklicher Mann mit kurzen Haaren, mit einem Plastiksackerl in der Hand. Die haben ihn zunächst einmal gar nicht erkannt,
genau,
das war nicht mehr der Syd Barrett der 60er Jahre, das war der kranke Mann der 70er Jahre. Und plötzlich steht er da im Studio und redet dann auch mit, sagt, ja, er könnte jetzt da ja Gitarre spielen und so. Dann haben sie ihm gesagt, nein, die Aufnahmen sind schon abgeschlossen. Es war das letzte Mal, dass die einander begegnet sind. Und das ist schon gespenstisch.
Mhm.
Gespenstisch.
Ja, sie war noch nicht auf seinem Begräbnis dann, wie er gestorben ist, weil die Familie das nur privat wollte. Also, dass das so auseinandergeht nach so vielen Jahren.
Das war sicher eine unglaubliche Verwundung auf beiden Seiten. Also, ich meine, bei Syd Barrett wissen wir es nicht. Mhm. Ich meine, da gibt es sicher auch irgendwelche Forscher, die dann versucht haben, das psychologisch aufzudröseln oder die dann im Privatleben von Syd Barrett gestirlt haben. Aber das habe ich alles nicht gelesen. Aber ich weiß, dass das eine verrückte Geschichte ist.
Mhm.
Shine on you crazy diamond. Ja.
Ja.
Remember when you were young? You shone like the sun.
Was auch sehr interessant ist, wenn man sich überlegt, wie diese ganzen Sounds entstanden sind, weil es sind schon Synthesizer natürlich, aber die haben sehr viel mit Materialien gearbeitet, die man halt so daheim hat, also so auf Gläserrändern dieses pfeifende Geräusch darstellen und so in den...
Naja, das war ja, die waren nach dem Erfolg von Dark Side of the Moon, glaube ich, satt. Mhm. Also einerseits sozusagen brachen da plötzlich die Millionen über sie herein, andererseits war vielleicht die Geschichte von Pink Floyd auch ein bisschen fast schon auserzählt. Und die Definition der Musik hatte schon stattgefunden. Und sie selbst sagen in diversen Biografien, also Roger Waters und David Gilmour und auch die anderen, wir waren eigentlich unglaublich gelangweilt und keiner von uns wollte eigentlich wie ein neues Album machen und wir hatten überhaupt keinen Impetus. Und eine Art, quasi die Zeit totzuschlagen und mit einem kreativen Konzept nicht kreativ sein zu müssen, war eben der Versuch mit Haushaltsgegenständen, Gläsern, Scheren, Gabeln, Messern, was immer Töpfe. Auch, Musik zu machen. Das war so ein Konzept, das, glaube ich, Roger Waters entwickelt hat. Und nur ganz wenige Abfallprodukte haben dann Eingang gefunden. Also damit haben sie sich wochenlang beschäftigt oder monatelang sogar. Und das war natürlich aber nicht das, was die Welt von ihnen erwartet hat. Mhm. Ja. Und bis dann irgendwann die Idee aufgekommen ist, wahrscheinlich angestoßen von Roger Waters, wir wollen eigentlich jetzt über die Abwesenheit von Inspiration, von was immer auch, aber auch die Abwesenheit von Syd Barrett, das wollen wir zum roten Faden dieses Albums machen. Und ab da hat es dann geklappt.
Mhm, mhm. Und das ist auch, findet sich im Cover wieder. Ja? Also wir haben jetzt ganz kurz ungefähr beschrieben, was man da drauf sieht. Mhm. Aber dieses Plattencover oder alle Plattencover von Pink Floyd kann man ja wirklich als ikonisch bezeichnen, finde ich. Ja?
Ja, die haben das immer in der Zusammenarbeit mit der Firma Hypnosis gemacht.
Genau,
ja?
Das war ein Grafikdesign, eine Agentur. Die haben aber nicht nur Plattencover für Pink Floyd gemacht, sondern auch für Emerson, Lake & Palmer
und Black Sabbath. Die waren extrem angesagt in den 70er Jahren.
Erkennst du die Arbeit von denen oder kennst du die Plattencover sowieso alle?
Also ich bin ein großer Fan von Plattencovers, von Grafik, bildnerischer Darstellung, bildnerischer Umsetzung von Musik. Und daher kennt, also Hypnosis und diese archetypischen Hypnosis-Cover kennt man eigentlich alle. Gibt es auch eigene Bücher. Mhm. Diese Geschichte ist auch 100-mal aufgearbeitet worden. Ich meine, ich muss wirklich sagen, das war halt radikal. Ich meine, wenn wir vorher gesprochen haben über Atom Heart Mother, ja, eine Kuh, die auf der Weide steht und sonst nichts. Da steht kein Name, da steht kein Titel. Ja. Aber jeder wusste, was das ist.
Ja, jeder wusste, was das ist. Und im Fall von Wish You Were Here sehen wir auf dem Cover vorne eben diese zwei Männer, die sich die Hand schütteln und der eine steht in Flammen. Das heißt, wenn man das jetzt irgendwie interpretieren will, weil man kann sich dann schon überlegen, wie das mit der Musik und mit dem ganzen Inhalt der Platte zusammenhängt, dass das Management, das Kunst-Musikmanagement verbrennt den Künstler und gibt ihm die Hand. Also das soll heißen, es hat überhaupt nichts zu bedeuten, der Handschlag. Es geht natürlich um den Kapitalismus auch.
Ja, also es gibt ja zwei Songs auf dem Album, Welcome to the Machine und Have a Cigar, die sehr, sehr kritisch und zynisch mit dem Musikbusiness und auch mit dieser ganzen Maschinerie des Erfolgs umgehen und das abhandeln. Das waren schon Stücke, die, wie soll ich sagen, die eigene psychische Gesundheit auch berücksichtigen mussten, im Sinn von, wir sind da mittendrin in dieser Maschine, wir kommen da jetzt auch nicht so schnell raus, aber wir würden gerne. Wie verarbeiten wir das? Wie bringen wir das zum Ausdruck? Wie sagen wir das den Leuten? Mhm. Ja? Und diese zwei Songs bringe das auch wieder sehr auf den Punkt.
Kennst du diese Geschichte bei Bei Have a Cigar gibt es einen Gastsänger, den Roy Harper.
Ja,
und der
ja,
war bei den Aufnahmen irgendwie in einem Nachbarstudio.
Also die Geschichte geht so, das war also Wish You Were Here, dass Roger Waters immer gezweifelt hat, ob er ein brauchbarer Sänger ist. David Gilmour hat auch immer gesagt, nein, das bist du nicht, du kannst ja nicht mal den Ton halten. Also lass das wie einen anderen singen. Wobei es gibt eine Version von Wish You Were Here, die glaube ich jetzt auch in diese Jubiläumsbox reinkommt, wo die beiden singen. Mhm. Ja. Aber im Nebenstudio war ein Bekannter, vielleicht auch Freund, die haben sich dann aber später drüber zerstritten, Roy Harper, der so ein bisschen verschrobener britischer Rockstar, kann man gar nicht sagen, aber eine Rockfigur der 70er Jahre war. Und den haben sie sozusagen spontan eingeladen und haben gesagt, er soll das singen. Und der hat das sehr gut gesungen, ja, sehr ironisch, zynisch, auf den Punkt. Ja. Hat, glaube ich, Roger Waters nicht gefallen, aber egal, man hat diese Version genommen. Der Witz ist eben, also ähnlich wie bei dieser Geschichte bei Dark Side of the Moon, wo man diese Gastsängerin reingeholt hat, die dann improvisiert hat, ja, die hat natürlich zu dieser Komposition beigetragen und viele, viele Jahre später dafür auch gut Geld
was
kassiert.
Gekriegt,
damals hat sie nur eine kleine Gage bekommen. Roy Harper war nur Interpret, ja, hat aber auch dann später gesagt, also ausgerechnet bei einem Song über die Abgründe der Musikindustrie habe ich nur, weiß ich nicht, 50 Pfund oder was bekommen und danach nie wieder was. Da hätte ich besser verhandeln sollen. Ja, ich glaube, er hat sogar auch einen Rechtsanwalt damals konsultiert.
Aber gab es nicht da die Geschichte, wo er gesagt hat, er will gar kein Geld dafür? Oder vielleicht war das für einen
anderen? Das weiß ich nicht.
Und er will nur lebenslangen Eintritt in irgendein Stadion.
Ja, kann gut sein. Ja. Also Roy Harper war sicher ein exzentrischer Typ und vielleicht ist ihm sowas in der Art eingefallen. Ich meine, natürlich bei dem mit diesem Album sind Millionen und Abermillionen umgesetzt worden. Ja. Das heißt, jeder, der da einen Finger gerührt hat und irgendwie einen Anteil hatte, ist Millionär geworden. Ja. Das ist ja auch lustig, weil Roger Waters dann später immer gesagt hat, er hat nur aus Gnade, hat er zum Beispiel Nick Mason beteiligt an irgendwelchen Songs. Mhm. Ich meine, der hat sich dann eine ganze Ferrari-Sammlung darum zugelegt. Aber ich möchte gar nicht drüber nachdenken, wie viele Millionen und Abermillionen der Antikapitalist Roger Waters irgendwo gebunkert hat.
Ja, das wissen wir nicht. Aber ich möchte noch dazu sagen, weil das finde ich so eine Geschichte am Rande, weil wir gesagt haben, also diese Covers und diese Fotos zu einer Zeit gemacht, wo mit natürlich ohne Tricks und so, also der hat wirklich gebrannt, dieser Stuntman, wo wir vorhin schon gesagt haben, der ist vor kurzem erst gestorben. Und da gab es 2017 im Victoria and Albert Museum in London eine Ausstellung zu dieser ganzen Bandgeschichte von Pink Floyd. The Immortal Remains hat die geheißen. Und da hat man von dieser Fotoserie Original-Dias gesehen, wo man eben dann gesehen hat, wie die das also fotografiert haben. Und beim 15. Mal, wo er angezündet worden ist, fing sein Gesicht Feuer. Und dann hat er gesagt, jetzt reicht's, jetzt muss es irgendwie im Kasten sein. Ja?
Kannte ich gar nicht die Geschichte.
Ja, na schau, deshalb musst du bei mir im Podcast sitzen. Also Wir haben schon gesagt, kein Titel, kein Bandname ist auf dem Cover. Auf der Rückseite ist dann wieder ein anderes Foto innen, bevor man überhaupt die Platte auspackt. Sind auch noch zwei andere Fotos. Also was ist es denn, wenn diese Platte heute noch irgendjemand hat, inklusive dieser Folie, dieser schwarzen, was ist denn das heute wert, wenn man so ein Original hat?
Also mit unbeschädigter Folie, weil wie gesagt, ja, man musste sie aufschneiden. Ich habe dieses schwarze Sackerl, das hatte einen Aufkleber, glaube ich, mit so einer...
Mit den Roboterhänden.
Ja, mit den Roboterhänden.
Hast du das aufgehoben?
Das habe ich eine Zeit lang aufgehoben. Irgendwann habe ich es weggeschmissen. Ja. Ja,
das ist schlecht. Ja. Das hättest du aufheben sollen.
Ja, also eine unbefleckte, unberührte, unaufgeschnittene Platte heute, keine Ahnung. Also da wird es sicher irgendwelche Freaks geben, die sowas suchen und dafür fast jeden Preis bezahlen. Mhm. Ja.
Das perfekte Album war vielleicht Dark Side of the Moon. Haben die das gewusst, dass das perfekte Album ist? Oder glaubst du, ist es überhaupt sinnvoll, ein perfektes Album zu schaffen?
Dark Side of the Moon war wirklich ein Konzeptalbum. Und da wurde dem Konzept alles untergeordnet. Also wenn man alles dem Konzept unterordnet, dann kann das auch echt langweilig und echt prätentiös werden. Mhm. Und das Gute an Wish You Were Here ist eben diese Mixtur. Es ist ein Konzeptalbum, aber es ist auch fließend entstanden. Mhm. Und das hört man auch, finde ich.
Mhm. Aber es ist ja trotzdem als Gesamtkunstwerk zu sehen. Also so wie die damalige Fluxusbewegung, die irgendwie gesagt hat, also Kunst wird nicht jetzt als abgeschlossenes Werk gesehen, sondern es geht um den ganzen Prozess, der da dahinter steht. Und das ist bei mehreren Alben der 70er Jahre dann eigentlich gelungen und deswegen nenne ich es perfekt, weil es ja gelungen ist. Ne?
Unabhängig von den Verkaufszahlen. Aber wie gesagt, die wirklichen Konzeptalben bestehen nicht ganz den Test der Zeit, wenn man nicht das Konzept, also das ist mir zum Teil zu viel Inszenierung, zu viel Konstrukt. Ja,
aber man kann ja von Dark Side of the Moon eine Nummer separat rausnehmen, Money zum Beispiel, und die funktioniert ja alleine. Genau, ich liebe das.
Naja, die Klischee-Nummer schlecht hinbringen. Bei jeder Geschichte im Fernsehen über Finanzen, Finanzwelt, kommt Geld, Money. Kommt immer Money. Ich schlage immer schon die Hände zusammen.
Ja. Aber da gibt es viele Songs. Da habe ich gerade nicht. Ich könnte eine Folge machen über lauter Money-Songs. Da gibt es nämlich wirklich viele.
Money, that's what I want.
Ja, makes the world go round. Gibt sogar
aus dem Musical-Bereich. Ja, Money ist ja natürlich ein fluides Mittel. Ja, das ist ja auch Respekt und überhaupt Überleben auch beinhaltet und damit natürlich ein unglaubliches Thema in der Musikwelt. Ja.
Ja, also wir haben gesagt, schon 50 Jahre ist es alt, aber es ist trotzdem total zeitlos und ich finde, es ist ein sehr gutes Einsteigeralbum, wenn man Pink Floyd noch nicht so für sich entdeckt hat.
Ja,
und
sicher.
Ich finde, es ist das viel bessere Einsteigeralbum als noch Dark Side of the Moon.
Ja, würde ich dir fast recht geben, eben weil es so glitzernd, so fast wie Wasser, perlend ist, ja. Andere Pink Floyd Alben eignen sich so gar nicht als Einstiegsalben. Mhm. Ja. Also wo ich immer sage, es ist eigentlich mein Lieblingsalbum dieser Zeit, Animals würde ich jetzt nicht als Einsteigeralbum nehmen. Nicht. Da gibt es auch dieses ikonische Cover mit der Battersea Power Station, und da erinnert man sich an das, also das erste Mal, als ich Pink Floyd gesehen habe, da gab es auch dieses fliegende Schwein und so weiter.
Du hast das live gesehen, also die Bühnenshows waren dementsprechend, das ist dann wieder eine eigene Geschichte.
Das ist wieder eine eigene Geschichte, das gehört aber bei diesen Bands dazu, dass die auch, das ist das, was ihnen dann Punk auch vorgehalten hat, dass dann 17 Nightliner, riesige LKWs und so weiter mit dem Equipment kamen. Also das wurde ja auch so übersteigert, ja. Mhm. Und Roger Waters neigte immer dazu, das immer auch so aufzublasen und zu illustrieren. Ja. The Wall ist ja dann auch verfilmt worden und so. Wenn du dir das anschaust, denkst du dir, it's too much. Mhm. Da will man dann zu viel. Und von dieser Krankheit sind Wish You Were Here und Dark Side of the Moon eigentlich nicht angekränkt. Mhm. Noch.
Okay, das heißt, wir sind uns einig, dass wir als Einsteigeralbum Wish You Were Here empfehlen.
Also wenn es wirklich Menschen geben sollte da draußen, ja.
Die noch nie.
Das ist jetzt der Ruf aus dem Podcast-Studio hinaus, die noch nie von Pink Floyd gehört haben, was ich mir nicht vorstellen kann, weil da müsste die Popkultur der letzten 50 Jahre an einem vorbeigezogen sein. Aber sagen wir mal ganz junge oder auch Klassikaner, die sonst nichts gelten lassen, aber sich vielleicht einmal an Popkultur versuchen wollen, ja. Also Wish You Were Here kann man ziemlich bedenkenlos, da kann man bedenkenlos zugreifen.
How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground.
Ja, running over the same old grounds, what have you found, the same old fears. Also da werden Ängste und Wünsche und Sehnsüchte und Gefühle letztendlich in Musik gegossen, die tatsächlich zeitlos sind und die wahrscheinlich die Menschen, wenn sie denn noch existieren, in ein paar tausend Jahren oder ein paar Millionen Jahren auch dann noch bewegen werden. Das wäre interessant zu wissen, wenn wir eine Zeitmaschine hätten, mhm. Wie wird dieses Album in, sagen wir, 8000 Jahren aufgenommen? Ist das dann wie die Pyramiden von Gizeh quasi ein Monument menschlicher Kultur? Mhm. Oder ist es dann längst vergessen? Ja. Oder wird es nur als ein Beispiel aus dem 20. Jahrhundert, das hat die Menschen damals bewegt, bewertet?
Ja.
Werden wir nicht erleben, spannend. Aber das wäre spannend, oder?
Ja, absolut, wäre es spannend. Und dann wären wir jetzt bei meiner letzten Frage, Walter. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Also ich glaube, im Großen und Ganzen können sie nicht so viel beitragen, wie man der Kunst und Kultur oft beimisst. Wahrscheinlich auch sehr reflexhaft, ja? Also so das Gute, Wahre, Schöne. Es gibt diesen etwas dämlichen Spruch, wo man singt, da lass dich nieder, gute Menschen, böse Menschen haben keine Lieder. Das ist Unsinn, wie wir historisch wissen. Ja? Also wie viele Nazis saßen in irgendwelchen Konzerten der Hochkultur und kaum waren die Klänge verklungen, wurden dann schon die nächsten Menschen umgebracht. Ja? Also historisch lässt sich das nicht belegen. Ich glaube, individuell kann Musik natürlich enorm zur Seelen- und Herzensbildung beitragen, ja. Eben dadurch, dass sie, man kann sie natürlich auch theoretisch, intellektuell und so weiter analysieren und entschlüsseln, aber man kann sie einfach wirken lassen. Und da, glaube ich, können schon wirkliche Bildungs- und Heilungsprozesse einsetzen. Ja? Dieses Bild von Kunst und Kultur und Musik als Überlebensmittel, das kann ich nachvollziehen.